Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und der Regierungschefs der Länder. Heute eine etwas andere Pressekonferenz, insoweit, dass zwar der Bundeskanzler hier ist und auch die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, aber Herr Henrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist zugeschaltet aus dem wunderbaren Hotel King David in Jerusalem. Alles Weitere, Herr Bundeskanzler beginnt, dann Herr Wüst, dann Frau Giffey.
Ich darf Sie auch herzlich begrüßen und ganz ausdrücklich auch nochmal den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, der, wie schon gesagt, aus Jerusalem zugeschaltet ist. Sie haben es vielleicht mitbekommen, er wird festgehalten, weil ihn eine Corona-Infektion erreicht hat, die ihn offensichtlich nicht sehr zusetzt, aber doch festhält. Und deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass er auch bei der Vorbereitung und der heutigen Sitzung aktiv dabei war, wenn auch von einem anderen Ort. Und in gleicher Weise wird er jetzt hier an der Pressekonferenz teilnehmen, die wir miteinander veranstalten, ganz traditionell. Trotzdem, auch wenn es nicht nach Krankheit aussieht, ist es ja eine Infektion. Gute Besserung und alles Gute dafür. Wir wissen, dass die Zusammenkunft des Bundeskanzlers und der Regierungschefin und Regierungschefs der Länder in den vergangenen Jahren vor allem von einem Thema dominiert war, nämlich der schweren Gesundheitskrise durch die Corona-Pandemie und alle Folgen, die damit verbunden sind. Wir haben da immer wieder sorgfältig drüber gesprochen und so haben wir das auch gemeinsam erlebt und Sie haben uns in all dieser Zeit begleitet. Ganz klar, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich nun eine weitere Krise hinzugesellt. Sie wird sich neben den furchtbaren Ereignissen für die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine natürlich auch auf uns alle auswirken. Mehrere Millionen Menschen sind auf der Flucht aus den umkämpften Gebieten. Mehr und mehr Frauen und Kinder und auch Männer kommen nach Deutschland, um Schutz zu suchen vor der Gewalt, der Zerstörung, den Bomben, die im Auftrag des russischen Präsidenten Putin auf die Ukraine herniedergehen. Bund und Länder sind sich einig. Wir verurteilen diesen furchtbaren Krieg, den Russlands Präsident Putin vom Zaun gebrochen hat, mit aller Schärfe. Wir stehen solidarisch und fest an der Seite der Ukraine, unterstützen sie mit finanzieller, humanitärer und auch militärischer Hilfe. Wir sind uns einig, dass wir die Menschen aus der Ukraine unterstützen, die vor dem schrecklichen Angriffskrieg getroffen sind und sich zu uns flüchten oder schon geflüchtet haben. Wir wissen, es werden viele sein. Schon jetzt sind die Zahlen sehr hoch derjenigen, die als Flüchtlinge nach Europa kommen. Polen hat die allermeisten aufgenommen, aber auch in Deutschland nehmen die Zahlen ständig zu. Und wir wissen, dass das eine große, große Herausforderung werden wird. Wir wollen all diesen Frauen, Männern, Kindern, Jungen und Älteren schnell und möglichst unkompliziert Zuflucht und Unterstützung gewähren. Bund und Länder werden dazu alle ihren zur Verfügung stehenden Kräfte bündeln, um den Geflüchteten die notwendige Hilfe zu bieten. Sie können alle ohne Visum einreisen. Das ist eine schnelle, zügige und sehr pragmatische Entscheidung der Europäischen Union gewesen und erhalten sofort einen Aufenthaltstitel. Sie erhalten Zugang zu Sprachkursen und Integrationskursen und sie dürfen auch sofort eine Arbeit aufnehmen. Die Kinder können zur Schule gehen und auch für die medizinische Versorgung ist gesorgt. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich bei all den vielen Ehren- und hauptamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich unermüdlich engagieren, bedanken und die alle dabei unterstützen, diese aktuell schwierige Lage zu bewältigen. Das Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger zeigt eine überwältigende Kultur der Hilfsbereitschaft und auch der Solidarität. Wichtig ist mir dabei klar zu sagen, der Bund, die Länder und die Städte und Gemeinden werden in dieser Phase eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die Bewältigung dieser Herausforderung ist eine gemeinsame Aufgabe unseres Staates, für die wir uns auch gemeinsam verantwortlich fühlen. Und diese gemeinsame Verantwortung erstreckt sich ausdrücklich auch auf die Frage der Finanzen. Deshalb haben wir heute miteinander vereinbart, die Finanzfragen, die sich in dieser Situation natürlich stellen, in einer eigenen Arbeitsgruppe von Bund und Ländern in den nächsten 3 Wochen miteinander zu besprechen. Bei der nächsten Zusammenkunft am 7. April werden wir sie dann miteinander beschließen. Es ist mein ausdrücklicher Wunsch und ich fühle mich da bestärkt von den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, von der Bürgermeisterin und den beiden Bürgermeistern, dass sie dass wir das hier nicht in der Weise organisieren, dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern dass wir uns unterhaken und diese Aufgabe auch gemeinsam lösen. Das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten und was ihnen auch zusteht, dass die Bundesregierung, dass die 16 Landesregierung, dass die Landkreise und die kreisfreien Städte, dass die vielen Gemeinden alle gemeinsam diese Aufgabe schultern und dass wir versuchen, das so gut wie möglich miteinander zu organisieren. Es wird in jedem Fall eine große Aufgabe, die wir da zu bewältigen haben. Und jetzt ist es ja auch schon so, dass Bund und Länder eng zusammenarbeiten, um alle weiteren Schritte miteinander abzustimmen, was die Umsetzung der Sanktionen angeht, aber auch die Bewältigung der Flüchtlingssituation, kommen die Fachministerien aus Bund und Ländern regelmäßig zusammen. Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auch das noch einmal sagen. Ich habe sehr früh betont, das ist Putins Krieg. Der russische Präsident hat ihn vom Zaun gebrochen, er allein hat ihn zu verantworten. Deshalb ist es völlig unakzeptabel, wenn bei uns Bürgerinnen und Bürger, die aus Russland stammen, beschimpft, beleidigt oder gar körperlich angegriffen werden. Unser staatliches Sicherheitsversprechen gilt unterschiedslos für jede und für jeden in Deutschland. Auch wenn der Übergang jetzt etwas schwer fällt, muss ich ihn hier machen und noch das Thema, das uns die letzten Jahre begleitet hat, hier kurz ansprechen, die Corona-Pandemie. Sie ist nicht vorbei. Darüber sind wir uns alle einig und wir merken es ja auch gegenwärtig. Jedenfalls die Inzidenzzahlen steigen, ganz unabhängig von den Entwicklungen in den Krankenhäusern, und das ist ja keine gute Nachricht. Aber eine gute Nachricht ist, dass eben die Lage in den Krankenhäusern und Intensivstationen nicht so dramatisch sich entwickelt, wie das früher bei solch hohen Zahlen der Fall gewesen wäre. Wir erleben, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger mit dem Virus anstecken. Allerdings verläuft die Krankheit der gegenwärtigen Mutation, mit der wir es zu tun haben, für die allermeisten, insbesondere für diejenigen, die geimpft sind, nicht so kompliziert, wie das in den vergangenen beiden Jahren der Fall war. Wer geimpft und geboostert ist, kann auf einen eher milden Verlauf hoffen. Nun treten wir auch in eine neue Phase der Pandemie ein, in der wir, wie fast alle unsere Nachbarländer, auf die meisten Schutzmaßnahmen verzichten werden. Das Infektionsschutzgesetz, das morgen im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll, trägt dieser Entwicklung Rechnung. Es enthält einige Basismaßnahmen, etwa das Tragen von Schutzmasken in Bussen und Bahnen oder in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen. Und es enthält Vorkehrungen für den Fall, dass in einzelnen Regionen die Corona-Inzidenzen sehr hoch sind. Ganz klar, die Länder wünschen sich da auch noch mehr. Trotzdem ist das eine rechtliche Grundlage, auf der jetzt für die Zukunft aufgebaut werden kann. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle, gerade weil es da so viele Ansichten zu gibt, für die sehr konstruktive Diskussion, die wir da heute hatten, bedanken. Wie übrigens die konstruktive Diskussion die ganze Zeit über. Lassen Sie mich auch das noch sagen. Ich habe es schon betont, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Deshalb ist jeder und jede gut beraten, sich an die gewohnten Vorkehrungen zu halten, also Hygieneregeln zu beherzigen, nach Möglichkeit Abstand zu halten und auch freiwillig zum eigenen Schutz Maske zu tragen, wo das aus eigenem Gefühl heraus auch Sinn macht. Und das ist das Wichtigste. Wer sich immer noch nicht hat impfen lassen, der wäre gut beraten, sich endlich impfen zu lassen, denn der nächste Herbst kommt bestimmt. Und schon die aktuelle Omikron-Variante führt bei Ungeimpften häufiger zu schweren Verläufen. Viel zu viele Bürgerinnen und Bürger sterben, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Das können wir nicht einfach hinnehmen. Und deshalb ist das mein großer Wunsch, dass alle nochmal sich neu motivieren und von dieser Impfmöglichkeit Gebrauch machen. Zumal wir jetzt ja auch neue und zusätzliche Impfstoffe haben, die eingesetzt werden können und die diejenigen nutzen können, die bei den ursprünglichen Impfstoffen viel Skepsis hatten. Es bleibt also eine Aufgabe, der wir gemeinsam uns widmen müssen. Schönen Dank. Und jetzt schalte ich nach Jerusalem.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ganz herzlichen Dank auch an das Bundeskanzleramt, die Technik, dass Sie das möglich machen, dass ich auf diese Weise dabei sein kann. Ich grüße Sie alle ganz herzlich und danke für Ihr Interesse. Der Angriffskrieg auf die Ukraine verursacht Leid für Millionen von Menschen. Es geht allen Menschen in Deutschland, glaube ich, gleich. Das geht uns zu Herzen. Das fasst uns an. Die bewegenden und eindringlichen Worte von Präsident Selenskyj heute im Bundestag sind Auftrag und Mahnung für uns alle. Und sie verdienen eine Antwort. Die erste Antwort muss die Entschlossenheit und Geschlossenheit des Westens gegenüber dem Aggressor Putin sein. Das gilt in gleicher Weise natürlich auch für die Geschlossenheit von Bund und Ländern. Wir Länder sind uns einig, dass die beschlossenen Sanktionen konsequent umgesetzt werden und gegen Umgehungen hart vorgegangen werden muss. Dabei darf es kein Zögern geben. Die zweite Antwort ist unsere Solidarität. Worte reichen da nicht aus, es braucht Taten, es braucht konkrete Hilfen. Viele Millionen Menschen zeigen das in Deutschland in einer unglaublich großen Hilfsbereitschaft. Für die Länder kann ich sagen, dass es bei uns vor Ort eine Riesenbereitschaft gibt, anzupacken und zu helfen. Mein großer Dank gilt deshalb all den Bürgerinnen und Bürgern, die schon in den letzten Wochen auf ganz unterschiedliche Weise geholfen haben, indem sie Hilfsgüter Richtung Polen, Richtung Ukraine gebracht haben, indem sie Menschen vor Ort unterstützt haben oder indem sie Geld und Sachspenden gesammelt haben. Wir haben heute alle Dimensionen dieses Krieges und der Auswirkungen beraten. Wir haben darüber gesprochen, wie wir die Folgen des Krieges und der Sanktionen für unsere Wirtschaft und Arbeitsplätze möglichst abfedern. Sanktionen sollen bei Herrn Putin wirken und nicht bei den Menschen hier bei uns in Deutschland. Wir sind uns einig, dass wir eine sichere Energieversorgung brauchen und dass wir die Steigerung der Energiepreise bremsen müssen und so schnell wie möglich unabhängig werden müssen von russischen Energieimporten. Wir brauchen jetzt Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Auch das war heute Thema. Ganz besonders intensiv haben wir heute über die Hilfen für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesprochen. Die Menschen sollen wissen, wer vor Putins Krieg flieht, ist bei uns in Deutschland sicher und willkommen. Wir setzen der Brutalität dieses Angriffskriegs Solidarität und Nächstenliebe entgegen. Die Hilfe für die Flüchtlinge ist eine enorm große Aufgabe. Ja, es ist eine nationale Aufgabe. Sie kann von Bund, Ländern und Kommunen nur gemeinsam gestemmt werden. Wir müssen jetzt unsere Kräfte bündeln, die Verteilung organisieren, Integration und Schutz vor Ort ermöglichen. Länder und Kommunen tun in diesen Tagen alles, um weitere Aufnahmekapazitäten zu schaffen. Die Aufnahme der Flüchtlinge wird für sie ein Kraftakt, auch finanziell. Alleine werden unsere Kommunen das nicht stemmen können. Sie brauchen deshalb volle Unterstützung. Auch der Bund ist in der Pflicht, diejenigen zu unterstützen, die vor Ort die Arbeit machen, die Unterbringung organisieren, die Kinder aus der Ukraine in den Kitas betreuen, in den Schulen unterstützen und den vielen Frauen, die mit ihren Kindern zu uns kommen, beistehen. Der Bund hat sich heute grundsätzlich zu seiner finanziellen Mitverantwortung bekannt. Wir müssen jetzt schnell zu konkreten Vereinbarungen kommen. Es geht darum, den Helfern zu helfen und das so schnell wie möglich. Der Bundeskanzler hat was gesagt, wie wir es machen, nämlich mit einer Arbeitsgruppe, die schnell Lösungen finden soll. Solidarität mit den Flüchtlingen aus der Ukraine geht einher mit Solidarität unter den Bundesländern bei der Verteilung. Überlastete einzelne Länder müssen Unterstützung bekommen. Dazu sind die Länder auch bereit. Deutschland muss insgesamt besser werden bei Koordinierung, Registrierung und Verteilung. Ankommende Flüchtlinge müssen schnell und unkompliziert registriert werden. Und dabei müssen wir auch verhindern, dass aktuelle Notsituationen missbraucht werden. Wir brauchen dabei Ordnung und Struktur. Es ist deshalb gut, dass der Bund seine Pflicht für Koordinierung und Verteilung zu sorgen heute bestätigt hat. Dafür sind die Länder dankbar. Schutz, Integration muss unser Ziel sein, und zwar in der Gestalt, dass wir der Tatsache Rechnung tragen, hier kommen Frauen und Kinder. Das ist anders als 2015. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Frauen und Kinder möglichst kurz in großen Aufnahmeeinrichtungen sind, in Hallen von Messen oder Turnhallen, möglichst schnell in ordentliche Wohnungen kommen, wo sie dann auch bleiben können, dass sie nicht ständig hin und her müssen, auf gepackten Koffern sitzen, damit die Kinder wieder Kinder sein können. Wir müssen vor Ort für gute Aufnahme sorgen, auch für ältere Kriegsflüchtlinge. Sie brauchen Plätze in Senioren- und Pflegeheimen für Erkrankte und Verletzte, die zusätzlich medizinische Versorgung brauchen, und für traumatisierte Kinder wie Erwachsene. All das wird ein großer Aufwand. Schnelle und konkrete Hilfe ist deswegen jetzt das Gebot der Stunde. Ja, das zweite Thema war wieder die pandemische Entwicklung. Der Bundeskanzler hat es gesagt, Zahlen auf Rekordniveau. Die Pandemie ist also noch immer da, auch wenn wir sie uns alle wegwünschen. Für die Länder möchte ich hier klar sagen, die Länder haben im Februar gemeinsam alle parteiübergreifend gesagt, dass wir auch über den März hinaus Möglichkeiten für einen Basisschutz brauchen. Abstand, Maske, Testen. Das ist mit Basisschutz gemeint. Zur Pandemiebekämpfung braucht es darüber hinaus kurze Reaktionszeiten. Das sagt auch der Expertenrat der Bundesregierung in seiner letzten Stellungnahme. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung, der morgen beschlossen werden soll, bringt das exakte Gegenteil. Es ist viel zu kompliziert, um schnell zu reagieren. Es gibt lange Verfahren und hohe Hürden, und das für so grundlegende Schutzmaßnahmen wie Abstand und Maske. Die Regelungen des Gesetzentwurfs sind rechtlich unsicher und praktisch nicht umsetzbar. Das gilt vor allem für die sogenannte Hotspot-Regelung. Der Bund hatte den Ländern ausdrücklich eine intensive Einbindung bei der Erstellung des Gesetzentwurfs zugesagt. Der Bund hat dieses Gesetz jetzt ohne eine frühzeitige Beteiligung der Länder konzipiert, und das, obwohl die Länder maßgeblich für den Vollzug zuständig sind. Die Kritik der Länder am Verfahren und am Inhalt war heute in der MPK parteiübergreifend und sehr deutlich. Sie können das auch daran erkennen, dass es in der länderinternen MPK drei Protokollerklärungen gibt, hinter denen sich jeweils alle Länder versammelt haben. Einmal die A-, einmal die B-Länder und einmal Thüringen, unisono kritisch. Der Bund trägt jetzt die Verantwortung dafür, dass den Ländern die Werkzeuge für einen schnellen und effektiven Basisschutz genommen werden. Bund und Länder waren in der Pandemie immer erfolgreich, wenn sie gemeinsam gehandelt haben. Die Länder sind auch in Zukunft bereit dazu. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann als drittes die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey.
Ja, meine Damen und Herren, es war ja absehbar, dass es zwei bestimmende Themen heute in dieser MPK gibt. Einmal die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Deutschland, auf auch die Bundesländer, und die andere Frage, wie weiter mit der Pandemie. Ich will auch mit der Ukraine-Situation anfangen, und ich glaube, heute geht das Signal auch von dieser Ministerpräsidentenkonferenz aus: Germany for Ukraine, Deutschland hilft. Und das kann man flächendeckend so sagen. Wir haben ein überbordendes ehrenamtliches Engagement. Allein in Berlin 15.000 Freiwillige, die in einem Netzwerk sich zusammengetan haben, mithelfen. Die Landes- und Bundesbehörden, die in den letzten 21 Tagen, seit der Krieg begonnen hat, sich täglich abstimmen über Maßnahmen, die zu treffen sind, und auch mit den Kommunen sehr enge Austauschbeziehungen pflegen und diese auch anhand der konkreten Problemlagen eben auch besprechen, welche Schritte zu gehen sind. Es ist ein großer Unterschied zur Situation 2015 und heute. Wir haben gute Voraussetzungen, um es diesmal besser zu machen. Eine davon ist, dass die aufenthaltsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Fragen von ganz anderen Ausgangsbedingungen ausgehen, als es 2015 der Fall war. Es gibt die Chance, über den Aufenthalt, über das Arbeitsrecht, über die Möglichkeit, eben auch hier Klarheit zu haben, Menschen viel besser zu integrieren, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und wir haben Lessons learned, die wir jetzt auch anwenden können auf allen Ebenen. Viele Menschen, die jetzt in der Krise damit beschäftigt sind, die Auswirkungen hier zu meistern, waren auch 2015, 2016 schon im Einsatz. Und die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, können wir nutzen, sowohl in der politischen Auseinandersetzung als auch in der ganz praktischen Umsetzung. Es ist ganz deutlich geworden, und ich bin auch froh, dass dieses Signal von dieser MPK ausgeht, dass es eben sich um eine gemeinsame Kraftanstrengung handelt, die eben auf allen Ebenen erbracht wird. Kommunen, Länder, aber auch der Bund. Und ich bin dankbar dafür, dass der Bund sich so deutlich geäußert hat über seine Mitverantwortung auch bei der Finanzierung. Wir haben diese Gründung dieser Arbeitsgruppe vereinbart, die eben bis zum 7. April, bis zur nächsten Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten einen konkreten Vorschlag, einen systematischen Lösungsansatz erarbeiten soll, wie die gerechte Lasten- und Finanzierungsverteilung zwischen Bund und Ländern erfolgen kann. Und wir haben uns darauf verständigt, dass insbesondere die Themen Kosten der Unterbringung, Kosten der Hilfen zum Lebensunterhalt, die Fragen der individuellen Leistungserbringung, aber auch Hilfen für besonders vulnerable Gruppen und auch die Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration in Kindertagesbetreuung, in Schule, in Eingliederungshilfe, in den Arbeitsmarkt verhandelt werden sollen. Und dass es am Ende eben ein Gesamtfinanzierungskonzept geben soll, wie wir die Weichen so stellen, dass wir für die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre, diese große Aufgabe bewältigen können. Das ist ein großer Unterschied zum Umgehen, wenn man das vergleicht mit der letzten großen Flüchtlingsbewegung, dass wir eben am Anfang die Weichen stellen, am Anfang den Pfad gehen, den wir einschlagen wollen und entscheiden, wie wir die Verantwortung auch auf gemeinsame und geteilte Schultern laden. Und deswegen ist es sehr in unserem Sinne und so ist auch die Verständigung, dass wir das jetzt in den nächsten Tagen machen und dass es klare Regelungen und Verabredungen gibt, auf die wir dann auch aufbauen können. Ganz entscheidend wichtig dabei wird natürlich auch die Frage sein, wie eben diese individuellen Leistungen erfolgen können. Wir haben jetzt die Möglichkeit, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu gehen. Wir werden darüber sprechen, inwieweit auch das SGB II herangezogen werden kann. Da muss genau abgewogen werden, was sinnvoll ist. Aber Ziel sollte sein, dass wir eben die Frage der Integration, die Frage der gesundheitlichen Versorgung und die Frage der Arbeitsmarktverfügbarkeit und Integration eben hier in den Mittelpunkt stellen. Und das bedeutet, dass wir eben von Anfang an auch diese Entwicklung, die wir jetzt sehen, nicht nur als Belastung betrachten, sondern auch als Chance. Denn es gibt in Deutschland ein großes Wachstumshemmnis und das ist der Fachkräftemangel. Es kommen Menschen, die qualifiziert sind. Und ich habe hier in Berlin eine große ukrainische Community, 24.000 Menschen. Sehr viele haben andere bei sich aufgenommen. Wir haben ein großes privates Engagement hier an dieser Stelle. Und wir hören aus der ukrainischen Community, dass viele, die hier kommen, nicht als erstes die Frage stellen, wo kann ich Leistungen beantragen, sondern als erstes die Frage stellen, wie geht es, dass ich arbeiten kann? Wo kann ich arbeiten? Was ist die Perspektive? Und diese Chance müssen wir nutzen, genauso wie wir uns darum kümmern müssen, die vulnerablen Gruppen zu versorgen. Wir sehen, dass viele eben Kinder, Jugendliche hier ankommen, viele Menschen auch mit Behinderungen, mit Erkrankungen und mit besonderem Versorgungsbedarf. All das wollen wir gemeinsam leisten. Und ich kann sagen, dass wir heute auch darüber diskutiert haben, eben was uns auch noch bevorsteht. Berlin ist im Moment in einer Situation, wo man ein bisschen in die Zukunft schauen kann, wie es bald in allen Bundesländern sein wird. Denn wir haben hier am Tag über 10.000 Menschen, die ankommen. Wir bringen jeden Abend in den landeseigenen Unterkünften und in den Unterkünften, die wir akquiriert haben, über 1.000 Menschen unter. Und wir haben die große Aufgabe, auch hier aus Berlin heraus die Verteilung der Geflüchteten in die anderen Bundesländer zu koordinieren. Dabei brauchen wir die Unterstützung des Bundes. Diese Unterstützung ist uns zugesagt worden. Und ich bin auch sehr froh, dass es heute die Entscheidung gab aus dem Bundesverteidigungsministerium, dass wir 80 Soldatinnen und Soldaten bekommen, die in Tegel an unserem großen Ukraine-Ankunftszentrum TXL mithelfen werden, die Registrierung, die Koordinierung, die Verteilung zu machen. Sie müssen sich ja vorstellen, es werden dort am Tag 200 Busse ankommen. Wir werden dort 100 Schalter haben, an denen, ähnlich wie Sie das aus den Berliner Impfzentren kennen, die Registrierung, die Datenaufnahme erfolgt. Das ist ein großer Koordinationsaufwand. Wir werden aus landeseigenen Mitarbeitern dann das zum Teil stemmen, aber wir sind natürlich dankbar, wenn es Unterstützung auch von Bundesseite gibt, auch vom Technischen Hilfswerk, vom Deutschen Roten Kreuz bei den Unterbringungsmöglichkeiten und wir sind hier in einem sehr, sehr engen Austausch auch dazu und das wird auch in Zukunft ganz nötig sein. Vielleicht auch noch zum Thema Pandemie. In der Tat, wir alle haben ja einen großen Wunsch auch geäußert, dass auch nach dem 20. März entsprechende Schutzmaßnahmen, Basisschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen. Die sind durch das Infektionsschutzgesetz jetzt für den Bereich des öffentlichen Nahverkehrs und auch für den Bereich der Einrichtungen, die mit vulnerablen Gruppen arbeiten, auch gegeben. Und es ist ganz klar, dass die Aufgabe der Pandemiebewältigung weiterhin ein gemeinsames Wirken von Bund, Ländern und Kommunen erfordert und dass die regional unterschiedliche Infektionslage eben auch bestimmte Weiterführung an Schutzmaßnahmen erfordert. Darüber waren wir uns heute einig. Das Infektionsschutzgesetz ist der gesetzliche Rahmen dafür und es ist immer so gewesen, dass bundeseinheitliche Regelungen in Deutschland eben auch zu Rechtssicherheit und zu Vertrauen in der Pandemiebekämpfung geführt haben. Wir haben heute auch darüber gesprochen, wie eben die Erkenntnisse des Expertenrates zum Thema Bedeutung der Maskenpflicht, zum Thema Hygienekonzepte hier auch weiter berücksichtigt werden können. Und ich will bei aller Diskussion über den vorhandenen Gesetzesentwurf, der ja morgen im Bundestag und Bundesrat auch beschlossen werden soll oder besprochen werden soll, noch einmal vielleicht drei Gedanken mit Ihnen teilen, die darüber hinaus aus unserer Sicht wichtig sind, die jenseits auch der infektionsschutzgesetzlichen Regelung auch wichtig sein werden. Zum einen haben wir die auslaufende Testverordnung, die am 31. März ausläuft. Ich denke, dass es wichtig sein wird, dass wir hier auch über den 31. März hinaus eine Klärung herbeiführen, wie mit dieser Testverordnung und mit dem Testen umzugehen ist. Wir werden ja Testmöglichkeiten auch nach Infektionsschutzgesetz weiter haben. Aber die auslaufende Verordnung muss auch eine Perspektive darüber hinaus haben. Wir haben heute auch diskutiert über die Frage der Quarantäneregelungen. Die Quarantäneregelungen sind ja eine Empfehlung des RKI. Und wenn wir sehen, dass wir eben deutlich mehr Menschen haben, die erkrankt sind, die auch symptomfrei erkranken, wie Kollege Wüst, so wie es mir auch ging, ich war ja selbst auch Corona-positiv, hatte aber keinerlei Symptome, so geht es im Moment vielen. Wir haben die Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern gehört, wo ja die höchsten Inzidenzen im Moment da sind, wo sehr, sehr viele Menschen symptomfrei erkrankt sind und wo die Frage eben ist, wie lange können diese Menschen eben nicht ihrer Arbeit nachgehen. Wir als Politikerinnen und Politiker haben immer die Möglichkeit, über Videokonferenz hier trotzdem die Dinge zu tun, die notwendig sind. Aber die Krankenschwester oder andere, die eben dringend an ihrem Arbeitsplatz sein müssen, können es nicht sein. Und diese Frage, ob in der sich entwickelnden Lage die Quarantäneregeln, so wie sie jetzt aussehen, immer noch genau das sind, was zeitgemäß ist und was hier auch der Sache dient, die muss gestellt werden. Und deshalb ist das eine Frage, die auch über die bisherigen Regelungen hinausgeht. Ich finde wichtig, dass wir ganz klar ziehen, das haben wir heute auch deutlich gemacht, dass es die Möglichkeit geben muss, wenn die Infektionslage sich verschlechtert, dass der Bundestag dann schnell und unmittelbar über eine erneute Novelle des Infektionsschutzgesetzes beraten wird und muss. Und das ist auch eine Verständigung, die wir hier herbeigeführt haben. Ich denke, dass wir genauso schnell, wie wir jetzt sind mit diesem Infektionsschutzgesetz, auch reagieren müssen, sollte die Lage wieder ernster werden. Das ist etwas, worauf sich auch die Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz in ihrer Protokollerklärung verständigt haben, dass eben wir erwarten, dass der Deutsche Bundestag eben bei Verschlechterung der Infektionslage unmittelbar auch über eine erneute Novelle des Infektionsschutzgesetzes beraten wird, damit eben dann auch eine praktikable Rechtsgrundlage gegebenenfalls im Herbst, sollten die Infektionszahlen wieder steigen, geschaffen ist. Ja, vielleicht soweit und ich würde dann hier schließen mit den Ausführungen.
Alles klar, ich habe einige Wortmeldungen. Die erste ist von Christina Dunz vom RND.
Vielen Dank. Herr Bundeskanzler, was ist Ihre Haltung zum Vorwurf von Ministerpräsident Wüst, dass das Infektionsschutz des Bundes den Ländern keinen effektiven Basisschutz mehr gegen Corona ermöglicht? Und eine Frage zum Auftritt des ukrainischen Präsidenten heute vor dem Bundestag. Er hat an Sie appelliert, die neue Mauer in Europa durch Putins Krieg zu zerstören und hat wie NATO-Generalsekretär Stoltenberg Ihnen persönlich eine besondere Führungsrolle in Europa zugeschrieben. Sehen Sie das auch so und was werden Sie Selenskyj antworten?
Schönen Dank für Ihre Fragen. Zunächst mal ist es so, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht hat und auch die Fraktionen des Deutschen Bundestages die Regierung tragen, von dem die Beteiligten, Bundesregierung und Mehrheitsfraktionen ausgehen, dass er sehr viele Handlungsmöglichkeiten umfasst. Ich glaube, es ist jetzt ganz einfach unsere gemeinsame Sache zu beobachten, ob das so funktioniert oder ob das sich anders zutragen wird. Frau Giffer und, wenn ich mich richtig erinnere, auch Herr Wüst, das weiß ich aber nicht mehr genau, haben ja darauf hingewiesen, dass wir uns ohnehin verständigt haben, dass im Hinblick auf den Herz und im Hinblick auf die weitere Beobachtung des Geschehens wir jederzeit zu einer weiteren Veränderung des Gesetzes bereit sind, wenn das erforderlich wird. Wir werden also sehen. Ich will Ihnen gerne sagen, dass mich die Rede von Herrn Selenskyj heute sehr bewegt hat. Das ist etwas ganz Besonderes, auch wenn ich ja nun selber sehr oft mit ihm schon sprechen konnte. Ich war selber in Kiew und habe mich mit ihm lange unterhalten, zu zweit. Ich habe mit ihm wiederholt telefoniert, auch als die großen Gefahren um das Atomkraftwerk Tschernobyl auf die Tagesordnung kamen, nachts. Und setze das ja auch fort. Und trotzdem ist es noch mal etwas ganz, ganz anderes, wenn dann der ukrainische Präsident vor dem Deutschen Bundestag spricht und damit auch seine Nation vertritt. Für mich ist doch eines klar. Putin hat die Vorstellung gehabt, dass es sowas wie eine ukrainische Nation gar nicht gibt. Das war immer falsch, aber er hat viele Texte dazu aufgeschrieben und viele Reden dazu gehalten. Aber daran kann gar kein Zweifel existieren. Es gibt eine ukrainische Nation und sie umfasst diejenigen, die die ukrainische Sprache als Muttersprache sprechen und diejenigen, die russische Sprache sprechen und die einen oder anderen auch. Alle gemeinsam verurteilen die russische Invasion und den Krieg gegen ihr eigenes Land und sind alle eingebunden in die Selbstverteidigung, die ja doch erstaunlich effektiv ist. Das ist ja auch anders gekommen, als es der russische Präsident sich ausgerechnet hat. Die Ukraine verteidigt sich. Niemand heißt die russischen Truppen willkommen. Es ist so, dass die internationale Gemeinschaft mit ihren Sanktionen präzise, wirksame Instrumente gefunden hat, Russland schwer zu schädigen, sodass dieser Krieg schon jetzt einen dramatisch schlechte Auswirkung auf Russland haben wird und dass die Hilfe, die wir leisten auf den ganzen Dimensionen, die dazu sind, auch dazu beitragen kann, dass die Resilienz der Ukraine und ihrer Bürgerinnen und Bürger so stark wie möglich ist. Wir bemühen uns jetzt durch das, was wir tun, dazu beizutragen, dass mit den Sanktionen, mit den Hilfeleistungen und mit unseren klaren Ansagen in den Gesprächen, die wir führen, Raum ist für einen Diplomatie, Raum ist dafür, dass es jetzt schnell zu einem Waffenstillstand kommt, Raum dafür ist, dass zwischen der Ukraine und Russland Verständigungen gefunden werden. Und das ist für mich auch klar. Die Ukraine und ihr Präsident müssen selbst entscheiden und werden selbst entscheiden, was für sie richtig ist und was für sie falsch ist. Da braucht es keine falschen Ratschläge aus anderen Ländern der Welt, was zu tun ist und was nicht. Es geht um ihr Land, um ihre Zukunft. Und wir werden mit unseren Möglichkeiten unsere Kraft zeigen, um diese Entwicklung auch möglich zu machen. Ich glaube, dass Deutschland eine große Aufgabe hat in diesem Zusammenhang. Das hat sich ja schon gezeigt im Zusammenhang mit den Sanktionen, die wir ja über Wochen, längst vor Kriegsbeginn, vorbereitet hatten, in immer wieder intensiven Gesprächen mit den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Weißen Haus, in intensiven Gesprächen mit der Europäischen Kommission, in intensiven Gesprächen mit anderen europäischen Nationen, insbesondere unseren französischen Freunden und vielen anderen, in dem Zusammenhang von G7 zum Beispiel. Und die Einheit, die dazu da gelungen ist, die gut koordinierte Sanktionsstruktur, ist ja eines der ganz scharfen Schwerter, das wir gegenwärtig einsetzen. Wir haben auch unsere Aufgabe wahrgenommen und werden sie weiter wahrnehmen, wenn es darum geht, klarzumachen, dass wir eine starke Verteidigung brauchen. Und deshalb ist die Stärkung der NATO, die Stärkung des NATO-Bündnisses etwas, das ich in der Tat als eine Aufgabe begreife, zu der auch Deutschland einen wichtigen Beitrag zu leisten hat. Deshalb habe ich klare Aussagen gemacht in der dazu notwendigen Debatte im Deutschen Bundestag, um die ich gebeten hatte nach dem Kriegseintritt, und habe gesagt, wir werden für eine ordentliche Finanzausstattung der Bundeswehr sorgen. Und wir werden das möglich machen durch einen 100 Milliarden Sonderfonds Bundeswehr, mit dem wir die Voraussetzung dafür schaffen. Mein Eindruck ist, das wird auch parteiübergreifend gelingen, den abzusichern und damit den Beitrag, den Deutschland zu leisten hat, auch tatsächlich zu leisten. Das sind die Dinge, die wir jetzt tun. Aber lassen Sie mich abschließen mit dem, was ich eingangs gesagt habe. Das war für mich sehr bewegend. Und auch wenn ich aus den vielen Gesprächen natürlich die Haltung, die Einsichten, die Anliegen der Ukraine kenne und auch die persönliche Engagement und die Kraft, die der ukrainische Präsident hat, gut kenne, das war nochmal besonders.
Michael Fischer, dpa, als nächstes.
Vielen Dank. Herr Bundeskanzler, der Bundestag hat heute zum ersten Mal über die Gesetzentwürfe zur Impfpflicht beraten. Mich würde interessieren, wie zuversichtlich Sie noch sind, dass der von Ihnen befürwortete Entwurf Impfpflicht mit 18 eine Mehrheit bekommt. Und befürchten Sie, dass durch die weitgehende Aufhebung der Schutzmaßnahmen an diesem Wochenende die Impfbereitschaft in der Bevölkerung noch mal abnimmt? Und Herr Ministerpräsident Wüst, an Sie die Frage. Sie haben eben gesagt zum Thema Flüchtlinge, dass verhindert werden müsse, dass Flüchtlinge über längeren Zeitraum in Turnhallen und Messehallen übernachten. Da würde mich interessieren, gibt es länderübergreifend Schätzungen, welche Kapazitäten zur Aufnahme von Flüchtlingen man eigentlich hat im Moment?
Die Impfpflicht ist unverändert erforderlich. Und zwar ganz besonders im Hinblick auf den nächsten Herbst und Winter. Wir haben viele Bürgerinnen und Bürger, die sich haben impfen lassen, aber nicht genug. Und das hat Konsequenzen für die erneute Ausbreitung einer Gesundheit und Leben von Bürgern und Bürgern bedrohenden Infektionswelle, die im Herbst auf uns zukommen kann. Deshalb ist es richtig, dass wir jetzt diskutieren, aber deshalb bin ich auch unverändert zuversichtlich, dass nicht Parteipolitik, sondern die Überzeugung der Abgeordneten die Grundlage für eine Beschlussfassung im Deutschen Bundestag bietet. Sie wissen, dass unabhängig von der Parteifarbe alle 16 Ministerpräsidenten, die der SPD angehörenden, die den CDU angehörenden, die der CSU angehörenden, die den Grünen angehörenden und die der Partei Die Linke angehörenden, bekundet haben, dass sie für eine solche Impfpflicht sind. Dann wäre es ja etwas merkwürdig, wenn obwohl all diese Parteien im Bundestag vertreten sind, eine Gesetzgebungsmehrheit nicht zustande käme. Also da wünsche ich mir, dass man das tut, was die Bürgerinnen und Bürger von uns verlangen, uns in dieser Sache entlang der Anforderungen zu bewegen, die die Bürgerinnen und Bürger an uns stellen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das gelingt. Und ich werbe auch weiter unverändert für das Impfen. Nicht umsonst habe ich das am Ende meines kurzen Einleitungsbeitrags hier nochmal erwähnt. Herr Minister, das war, glaube ich, die Frage. Ne? Hat er eine vergessen?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage. Frau Außenministerin Baerbock hat heute die Zahlen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen beschrieben. Da ging man vor einigen Tagen noch von 2 Millionen aus. Jetzt war es schon eine Zahl von, wenn ich es richtig erinnere, 6,5 Millionen im Gespräch. Das hängt natürlich auch davon ab, wie dieser Angriffskrieg sich entwickelt. Und wir sehen die große Hilfsbereitschaft entlang der ukrainischen Grenze in Polen und anderen Nachbarstaaten. Aber irgendwann ist dann da auch die Aufnahmekapazität erschöpft. Deswegen bereiten sich die Länder alle darauf vor, sukzessive weiter ihre Aufnahmekapazitäten zu erhöhen. Das findet zunächst in großen Einrichtungen statt, aber es muss dann eben, und das ist meine feste Überzeugung, auch mit Blick darauf, dass eben viele Frauen mit teils sehr kleinen Kindern kommen, müssen wir dafür sorgen, wo immer es geht, Unterkunft in normalen Wohnungen zu organisieren.
Ja, vielleicht kann ich ergänzend dazu einfach sagen, also Es gibt keine Zahl der Aufnahmekapazität, weil wir müssen diese Aufnahmekapazität schaffen. Ich kann Ihnen sagen, in Berlin haben wir im Monat 1000 Menschen, die wir unterbringen, im Normalfall. Dafür ist unser Ankunftszentrum ausgelegt. Wir haben jetzt am Tag über 1000 Menschen, die wir unterbringen. Da ist in den Einrichtungen, die vorhanden sind, natürlich nicht ausreichend Kapazität da. Aber wir müssen die schaffen. Und natürlich sind Messehallen und Flughafenterminals keine Dauerlösung. Auch im Übrigen die privaten Unterkünfte sind keine Dauerlösung, denn jeder, der jetzt freiwillig jemanden bei sich zu Hause aufnimmt, wird an den Punkt kommen, dass er sein Bad, seine Küche, seine Couch mal wieder für sich haben möchte. Das heißt, diese Menschen, die jetzt privat untergekommen sind, und wir haben das heute so ein bisschen ausgetauscht, das Verhältnis ist ein Drittel zu zwei Drittel. Also ein Drittel kommen in den jeweiligen öffentlichen, in den Landeseinrichtungen unter, zwei Drittel in Privatunterkünften. Das heißt, diese Menschen werden auch wieder zu uns kommen. Sie werden auch Unterkunft brauchen. Das ist sozusagen eine zweite Welle, die dann nochmal hinzukommt zu denen, die täglich neu ankommen. Darauf müssen wir uns auch einstellen. Und wir haben heute hier einen kleinen, aber feinen Satz mit im Beschluss verabschiedet, der 2015 schon mal sehr hilfreich war. Nämlich, um die Unterbringung zu erleichtern und zu beschleunigen, wird der Bund Abweichungen von bauplanungsrechtlichen Standards lagebedingt ermöglichen. Das ist ein kleiner Satz, der bedeutet aber einen großen Unterschied, der uns auch 2015/16 sehr geholfen hat. Dass nämlich modulare Unterkünfte für Flüchtlinge, das haben wir auch schon gemacht, eben an Orten auch errichtet werden können, sehr, sehr schnell in Modulbauweise errichtet werden können, die normalerweise eben nicht so unbedingt bauplanungsrechtlich verfügbar wären. Und hier zu einer Beschleunigung der Prozesse zu kommen, um eben schnell auch Unterkünfte zu errichten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hier helfen kann. Und natürlich muss es auch bei den Gemeinschaftsunterkünften, bei allem, was wir jetzt an Zimmern und Räumen nutzen, auch kreative, innovative Lösungen geben. Wir haben hier in Berlin eine sehr enge Zusammenarbeit mit der DEHOGA, mit der Frage, wie können wir in Jugendherbergen, in Hostels Menschen unterbringen. Dort gibt es eben Zimmer, dort gibt es auch Bäder. Das ist eine sehr gute Lösung. Das kostet natürlich Geld, das ist ganz klar. Aber ich habe in Berlin gesagt, ich will alles tun, um zu verhindern, dass wir Turnhallenbelegungen machen müssen. Denn wenn Sie sich erinnern, 2015, ich war selber auch mit dabei, ich war da Bezirksbürgermeisterin in Neukölln dieser Zeit. Ich habe diesen Schritt der Turnhallenbelegung wirklich als einen Wendepunkt in der Akzeptanz in der Bevölkerung erlebt. Und das ist etwas, worauf wir auch achten müssen, wie wir es so machen, dass die Menschen das auch akzeptieren und dass die Bevölkerung das auch mitträgt, was wir hier tun. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei der Unterbringung eben ganz besonders darauf achten, dass nicht andere Einrichtungen, die auch wieder Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen, davon beeinträchtigt sind. Dass wir also andere Lösungen finden und das diesmal an vielen Stellen eben auch besser machen. Und ich glaube, deswegen ist ganz klar, es gibt keine Kapazitätsobergrenze. Es ist so, dass wir die Kapazitäten, die wir jetzt brauchen, schaffen müssen mit vereinten Kräften. Und das ist die Aufgabe, vor der wir stehen.
Als nächstes Fragestellung Martin Knobber, Spiegel.
Ja, vielen Dank. Eine Frage zunächst an Frau Giffey und an Herrn Wüst. Haben Sie denn heute eine Klärung bekommen, ob ganze Bundesländer als Hotspots ausgewiesen werden können, ob das rechtlich möglich ist und haben Sie das vor? Und eine Frage an Sie, Herr Bundeskanzler, hätten Sie es denn ganz persönlich für sinnvoll gehalten, die Maskenpflicht in Innenräumen noch angesichts der Infektionslage aufrechtzuerhalten? Und die zweite Frage, eine Detailfrage. Sind denn in Ihren Gesprächen auch die Fragen zur Cyberabwehr thematisiert worden? Unter anderem zur Cyberabwehr, unter anderem die Frage, ob die sogenannten Hackbacks, die Debatte darüber vielleicht nochmal neu eröffnet werden muss.
Soll ich anfangen? Ja. Also wir haben das diskutiert, inwieweit die Hotspot-Regelung tatsächlich festgestellt werden kann für Gebietskörperschaften im Sinne eines ganzen Bundeslandes. Und das ist als möglich definiert worden. Das hat der Gesundheitsminister auch nochmal dargelegt. Man muss sich natürlich sehr gut überlegen, ob man diesen Schritt geht, wie man ihn geht. Es gibt ja zwei Parameter, die drohende Überlastung von Krankenhauskapazitäten und zum zweiten signifikant höhere Pathogenität. Das sind unbestimmte Rechtsbegriffe. Die müssen definiert werden und das ist auch die Schwierigkeit dabei. Das muss man ganz klar sagen. Und diese Frage der Nachweisführung, also wann habe ich denn eine signifikant höhere Pathogenität im Land, ab wann definieren wir, dass es eine drohende Überlastung von Krankenhauskapazitäten gibt, das müssen die Länder anhand des Infektionsschutzgesetzes dann ja auch für sich klären. Und entscheidend ist, dass die Entscheidung darüber, ob ein Hotspot ausgerufen wird und in welcher Größenordnung, ja durch die jeweiligen Landesparlamente getroffen wird. Und das bedeutet, dass wir hier schon noch mal einige Hürden haben, um so etwas zu tun. Das ist heute auch diskutiert worden. Aber theoretisch gibt es die Möglichkeit, eben auch ein ganzes Bundesland als Gebietskörperschaft zu definieren. So haben wir es heute auch besprochen. Und zum Thema Cyberabwehr. Ich kann das nur fürs Berliner Landesnetz sagen. Wir haben schon zu Beginn des Krieges tatsächlich die Kapazitäten der Cybersicherheit hochgefahren, weil wir das auch als ernstzunehmende Fragestellung sehen, auch fürs Landesnetz. Ich bin sicher, dass das auf Bundesebene genauso ist. Und wir hören auch aus der Zivilgesellschaft, gerade aus der engagierten ukrainischen, auch aus der russischen oppositionellen Zivilgesellschaft, dass die uns berichten, dass sie von Cyberangriffen betroffen sind und dass eben Nachrichten auf Handys ankommen, die niemals von denen abgesendet worden sind, die eigentlich als Absender dort geführt werden. Das ist ein Thema für unsere Ehrenamtlichen, für unsere zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und deshalb wird auch sehr, sehr viel telefoniert und viel weniger SMS und E-Mail geschrieben. Und ja, also vielleicht das nur als Schlaglicht, aber ich glaube,
Herr Wüst, wollen Sie ergänzen?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage und die Gelegenheit. Ursprünglich war die Idee der Länder im Februar so, dass es ein Basisschutzpaket geben muss. Und daneben kam dann die Idee auf, wenn ich mich richtig erinnere, kam das aber eher aus dem Bund, noch eine Hotspot-Regelung zu machen. Das waren aber zwei verschiedene Dinge. So, jetzt ist heute von Herrn Bundesjustizminister Buschmann ausgeführt worden, ja, man könne auch ein ganzes Land zum Hotspot erklären. Jetzt wird die unterschiedliche Betrachtung von Frau Kollegin Giffey und mir schlicht daran liegen, dass Nordrhein-Westfalen evident kein Stadtstaat ist. Und Herr Buschmann hat eben auch ausgeführt, dass es notwendig sei, dass dann eben auch im ganzen Bundesland flächendeckend die von Frau Kollegin Giffey zu Recht als kompliziert beschriebene Lösung gegeben sein muss. Man muss den Nachweis führen, dass das Gesundheitssystem konkret überlastet ist. Es hat ein Kollege heute so schön gesagt, das Kind muss schon nahezu in den Brunnen gefallen sein. Es muss schon fallen und dann muss man das noch begründen. So, wenn ich jetzt mal auf Nordrhein-Westfalen schaue, dann habe ich eine Metropolregion an Rhein und Ruhr. Das sind nebeneinander kreisfreie Städte und man müsste dann sozusagen für jedes einzeln begründen, obwohl die Menschen stadtübergreifend leben und auch medizinische Versorgung stadtübergreifend stattfindet. Und das ist eben die mangelnde Praktikabilität, die ich eben angesprochen habe.
Ich bin ja auch noch gefragt worden, die Bundesregierung, aber auch ich, haben die Zuversicht, dass es sich in der Praxis erweisen wird, dass die Dinge gut gehandelt werden können, die gehandelt werden müssen.
Es gibt noch zwei weitere Fragen an Sie, Herr Bundeskanzler.
Cybersicherheit. Ja, Cybersicherheit, da ist eigentlich von Frau Giffey alles gesagt worden. Das ist ein zentrales Thema, über das wir gesprochen haben. Das spielt auch für die Bundesregierung eine zentrale Rolle, sowieso schon, steht schon im Koalitionsvertrag, wird sich auch noch mal vertiefen. Darüber haben wir uns auch sehr sorgfältig unterhalten in der Regierung. Und das wird eine wachsende Dimension unseres Handels sein, übrigens auch unserer Investitionstätigkeit. Das ist ja so der öffentlichen Infrastruktur, was die öffentlichen Infrastrukturen betrifft und was die was private Infrastrukturen betrifft, wo wir eng miteinander kooperieren müssen. Das Thema darf niemand versäumen und wir haben vor, es nicht zu versäumen.
Der letzte Punkt war die Maskenpflicht im Innern. Maskenpflicht im Innenraum.
Ich hatte doch gesagt, wir glauben, dass man mit dieser Regelung alles tun kann, was notwendig ist.
Andreas Rinke, Reuters.
Eine Frage an Frau Giffey und Herrn Wüst. Frau Giffey, Sie haben eben gesagt, dass man die ukrainischen Kriegsflüchtlinge auch als Chance begreifen muss und haben auf den Fachkräftemangel hingewiesen. Kann ich das so verstehen, dass Sie, und es würde mich auch von Herrn Wüst interessieren, möchten, dass man anders als bei den Bosnien-Flüchtlingen zum Beispiel diesmal sagt, dass diese Menschen, wenn sie möchten, auch hier bleiben können, also auch wenn der Ukraine-Krieg beendet ist? Da hätte ich gerne eine Antwort. Und Herr Bundeskanzler, nochmal eine Nachfrage zu dem Thema eben. Sie haben selber gesagt, ganz klar, die Länder wünschen sich noch mehr. Vielleicht können Sie trotzdem noch mal erklären, wieso der Bund glaubt, besser zu wissen bei der Pandemiebekämpfung, was notwendig ist, als die Länder, die doch für die Umsetzung nötig sind. Also was ist der Grund? Der Friede in der Ampelkoalition oder ein anderer?
Ja, also zur Frage, was ist, wenn die Menschen hier bleiben möchten und ob sie können. Also zunächst einmal ist es ja diesmal wirklich auch schon alleine aufgrund der europäischen Rahmenbedingungen eine andere Situation. Der Europäische Rat hat am 3. März ganz klar entschieden, dass diese Menschen als Kriegsgeflüchtete anerkannt werden, dass sie Aufenthalts- und Arbeitsrecht haben, zunächst einmal für ein Jahr und dann eben mit der Verlängerungsmöglichkeit auf bis zu 3 Jahre. Das ist das, wovon wir jetzt auch ausgehen. Wir erleben, dass die Geflüchteten, die hier ankommen, eigentlich lieber heute als morgen nach Hause wollen. Sie wollen zurück in ihre Heimat gehen, aber sie wissen, dass das nicht klar ist, wann sie das können, ob sie das können. Und das Wichtige ist, dass für die Zeit, in der sie hier sind, sie eben die Möglichkeit haben, selbstbestimmt auch zu leben, zu arbeiten, dass die Kinder zur Schule gehen können. Wir erleben auch bei der ukrainischen Community teilweise, dass gesagt wird, ja, es reicht doch, wenn die Kinder ukrainisch unterrichtet werden, denn sie werden ja sowieso nach Hause gehen und dann sollen sie einfach ukrainisch unterrichtet werden und das ist dann genug. Da muss ich Ihnen sagen, haben wir eine sehr klare Position. Auch ich als jemand, der 16 Jahre Erfahrung im sehr multikulturell geprägten Bezirk Neukölln hat. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Kinder kein Deutsch lernen müssen. Ich bin der Meinung, dass ganz klar ist, dass sie Deutsch lernen müssen, dass sie hier in unsere Schulen integriert werden. Egal wie lange sie bleiben, es wird ihnen nützen, dass sie hier in unserem Schulsystem auch ganz normal beschult werden und dass wir natürlich schauen, inwieweit können wir auf auch Traumatisierungen und besondere Bedürfnisse eingehen, auch mit Willkommensklassen zu arbeiten. Das ist ja ein Konzept, was wir 2015 entwickelt haben und was sehr gut funktioniert. Das sind alles Dinge, die wir tun müssen. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, von Anfang an auf Integration zu setzen und dafür zu sorgen, Integration durch Normalität zu warten und zu glauben, es wird schon alles und die Leute werden schon ganz schnell zurückgehen, verliert nur Zeit. Und wenn sie zurückgehen können, ist es wunderbar, aber dann hat es auch nicht geschadet, wenn sie hier die Zeit für sich nutzen konnten und wenn sie eben nicht so viel Zeit verlieren. Das Schlimmste ist das Warten in einer Unterkunft auf irgendeine Entscheidung, auf irgendeine Klärung, auf irgendeine Chance, wieder zurückgehen zu können. Ich glaube, dass sehr viele Menschen, die jetzt kommen, noch auch unter Schock stehen, noch gar nicht für sich selber die eigene Perspektive abschließend geklärt haben. Es ist doch ganz normal. Wir sind jetzt an Tag 21, 3 Wochen. Vor 3 Wochen haben diese Menschen überhaupt nicht geplant, irgendwo hinzufliehen, sondern die haben ein ganz normales Arbeitsleben gehabt. Die Kinder sind ganz normal zur Schule gegangen. Es gab ja keine Vorbereitungszeit. Niemand konnte sich vorbereiten auf diese Situation. Und jetzt sind wir in dieser Situation. Damit müssen sich alle erstmal auch ein Stück weit arrangieren und sortieren. Und ich glaube, dass wir die Aufgabe haben, auch aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte Integrationspolitik in Deutschland, die Aufgabe haben, Integration durch Normalität, Perspektive, Arbeitsmöglichkeiten, Willkommensklassen, all das zu machen, damit auch Akzeptanz und Händelbarkeit auf die Zeit, die wir hier das machen, erhalten bleibt. Und ich glaube schon, dass wir aus den Dingen, die wir gelernt haben, auch unsere Lehren ziehen sollten und es diesmal wirklich besser machen. Und diese Chance haben wir, weil die Rechtsrahmenbedingungen besser sind als in den Jahren zuvor.
Herr Wüst.
Ja, vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich teile das, was Frau Kollegin Giffey gesagt hat. Völlig unabhängig von der Frage, wie lange die Menschen bleiben, ist es gut, ihnen hier Möglichkeiten zur Integration zu bieten. Natürlich ist der Arbeitsmarkt in vielen Teilen aufnahmefähig und viele der Menschen, die dort kommen, können sicherlich gut Arbeit finden. Aber ich bin auch ganz bei Frau Giffey, dass wir diese Fragen nach und nach klären sollten. Jetzt steht erstmal an allen ein gutes Dach über dem Kopf zu geben, dass sie rauskommen aus den großen Einrichtungen. Und dann, glaube ich, stehen diese Fragen an, die Sie gerade aufgeworfen haben.
Herr Bundeskanzler.
Gestatten Sie mir auch noch eine Bemerkung zu dieser Frage, die die Bürgermeisterin und der Ministerpräsident auch schon beantwortet haben. Viele von denen, die jetzt gekommen sind, hoffen, schnell wieder zurückzugehen. Und es ist ja auch eine andere Fluchtmigration als die, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Es geht um viele Kinder, es geht um Frauen und Ältere, weil viele der Männer nicht die Ukraine verlassen haben, weil sie wehrpflichtig sind, weil sie sich der Armee angeschlossen haben und ihr Land verteidigen. Deshalb wird auch vom Ausgang und weiteren Verlauf des Krieges abhängen, wie die Dinge sich weiterentwickeln, ob jetzt viele sich entscheiden, schnell wieder zurückzugehen oder ob gewissermaßen angesichts der großen Zerstörung noch weitere kommen und auch viele Männer dann zu ihren Familien stoßen, die in Polen, in Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich, in Spanien, Italien, in Portugal irgendwo eine Perspektive, einen Ansatzpunkt für ihr Leben gefunden haben. Und da sollten wir aber so mit umgehen, wie Frau Giffey das, wie ich finde, hervorragend formuliert hat. Wir dürfen nicht immer den Fehler wiederholen, dass man am Anfang einer solchen Entwicklung alles darauf setzt, dass das nur vorübergehend ist. Und wir müssen von Anfang an darauf setzen, dass es eine Integrationsperspektive gibt in den Kitas, in den Schulen, in den Arbeitsmarkt. Und wenn dann die Betreffenden wieder zurückgehen, ist es eben anders. Und wenn sie das deutsche Leben kennengelernt haben, ist da eine Brücke nach Deutschland entstanden, Freundschaften, die ja dann auch über diese Zeit hinaus weiter zwischen der Ukraine und Deutschland und den vielen Familien und Menschen existieren. Insofern ist das niemals falsch. Falsch ist nur, irgendwie zu lange zu warten, bis sich Dinge verfestigt haben, wo dann die Ansatzpunkte für eine Integration viel schwerer zu finden sind als jetzt. Trotzdem kann es sein, dass die Dinge sich jetzt hier anders entwickeln, als wir das bei früheren großen Zuwanderungen aus Fluchtzuwanderungen erlebt haben. Und das werden wir dann ja sehen. Im Übrigen glaube ich, dass Bund und Länder in diesen Fragen, was die Corona-Pandemie betrifft, in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet haben und das auch in der Zukunft werden. Wir haben gemeinsame Perspektiven. Der Bundesgesetzgeber hat sich Gedanken gemacht, wie man umgeht angesichts der weiteren Entwicklung der Pandemie mit den Grundrechtseingriffen und den Handlungsmöglichkeiten, die der Staat auf allen Ebenen braucht, und ein Setting zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, die Hoffnung, die die Regierung hat, ist, dass das sich in der Praxis als leistungsfähig erweisen wird. Und wir werden es beobachten.
Habe ich noch zwei Fragestellungen mit Blick auf die Uhr, gerne etwas zügiger. Erst Claudia Kornmeier und dann Erik Baeseke.
Ja, Nachfrage an alle drei. Warum haben Sie denn die Frage der Verteilung der Kosten für die Aufnahme von Geflüchteten jetzt nochmal um 3 Wochen verschoben? Also warum konnten Sie sich da nicht heute schon auf konkrete Vorschläge einigen?
Ich kann ja nicht für alle drei sprechen, aber ich kann die Motive der Bundesregierung darlegen, von denen ich aber glaube, dass sie auch die Motive der Länder sind. Wir wollen es gut machen. Das ist die Antwort. Wir wollen es gut machen. Und das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, war doch so, dass wir immer Stückwerk zusammengefügt haben. Wenn man jetzt aber viele Dinge, die irgendwie auch funktionieren, gemacht hat und merkt, eigentlich hätte man es ganz anders aufsetzen müssen, also von Grund auf anders die Lasten- und Finanzverteilung regeln müssen, dann kann man nicht mehr zurück, weil man schon auf der falschen Straße unterwegs ist. Und diesen Fehler wollen wir nicht machen. Wir wollen jetzt gewissermaßen einen Grundansatz wählen, bei dem das über die ganze Zeit, und das kann ja, wie wir alle gesagt haben, sehr lange dauern, gut funktioniert. Und zwar so, dass das für alle Ebenen richtig ist und auch für diejenigen, um die es geht. Das gehört ja noch dazu. Also wir werden ja mit den Finanzströmen auch immer noch Nebenentscheidungen treffen über Integrationsperspektiven, über die Frage, ob Arbeitsmarktintegration gut organisiert werden kann oder schlechter wird und Ähnliches. Und deshalb ist es einfach so, dass wir sagen, wir haben nun die Erfahrung der Vergangenheit. Das ist aber immer so ein Anbauwerk, wo man, weil man auf der Straße unterwegs ist, noch danach was gemacht hat und danach was, was immer irgendwie dazu passt. Aber ein schlüssiges Gesamtregime ist das nie geworden. Und unsere Hoffnung ist, dass wir diesmal etwas entwickeln können, das in sich geschlossen ist, eine Logik hat und gleichzeitig auch die finanziellen Handlungsmöglichkeiten von Bund, Ländern und Gemeinden berücksichtigt. Denn das ist, warum wir so klar gesagt haben, wir werden uns nicht anstellen, als Bund. Wir wollen eine Lösung mit Ländern und Gemeinden zusammenfinden. Aus meiner Sicht ist es schlimm oder wäre es schlimm, wenn wir jetzt Wochen und Monate lang über Finanzierungsfragen reden. Das weckt nicht das notwendige Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates als Gesamtheit. Und das wollen wir erreichen. Also wir wollen es gut machen, das ist der Grund.
Also uns hat das überzeugt und ich bin auch wirklich, also Berlin wird daran mitarbeiten, an dieser Arbeitsgruppe. Wir werden unsere Erfahrungen auch konkret einbringen, die wir jetzt in den ersten Tagen gemacht haben und auch die Fragen, die sich ganz konkret stellen. Also wie ist die Situation in unseren Sozialämtern, wenn ganz, ganz viele Menschen jetzt Hilfeleistungen beantragen? Wie ist die Situation bei der Unterbringung vulnerabler Gruppen? Wie ist die Frage generell notwendiger Arbeitsmarktmaßnahmen, Anerkennung von Berufsabschlüssen, medizinische Versorgung, besondere Versorgung von Kindern, Jugendlichen, Familien. Da haben wir sehr viel Expertise einzubringen, was notwendig ist, auch Erfahrungswerte. Und es ist notwendig, dass wir ein gutes, schlüssiges Gesamtkonzept erarbeiten, was eben ganz klar sagt, es geht davon aus, es muss eine Verteilung der Lasten geben. Jeder muss seinen Beitrag leisten, auch die Länder werden ihren Beitrag leisten, aber auch der Bund muss seinen Beitrag leisten. Dazu hat es heute ein Commitment gegeben. Und jetzt das fundiert auszuarbeiten, zu überlegen, in welchem Hilfesystem was wie finanziert wird, ist ein guter Weg. Darauf haben wir uns gemeinsam verständigen können. Und wir werden jetzt die nächsten Tage bis zum 7. April sehr intensiv daran arbeiten, einen Weg zu finden, der für alle vertretbar und auch tragbar ist und der vor allen Dingen diesem Ziel Integration durch Normalität von Anfang an auf Anerkennung, auf Perspektive, auf Integration zu setzen, diesem Ziel gerecht wird. Und daran werden wir jetzt arbeiten. Und da sind 3 Wochen einerseits eine lange Zeit, wenn man die Dynamik sich ansieht, aber für die Aufgabe, die vor uns steht, ist es auch eine kurze Zeit. Und wir werden diese Zeit nutzen.
Ja, vielleicht nur ergänzend. Natürlich wäre es schön gewesen für die Kommunen, sie wüssten heute ganz genau, was sie an finanziellen Unterstützung auch vom Bund erwarten können. Natürlich, aber wir haben es jetzt ja eben schon mal diskutiert, wie viel Integration aus der Sicht von uns dreien jedenfalls notwendig wäre. Und damit steht und fällt natürlich auch die Frage von Klarheit und Verlässlichkeit für die Kommunen, was die Finanzen angeht. Also es gibt ja in der Vergangenheit, aus den vergangenen Strukturen denkend, für jede Flüchtling eine Zahlung und dann gibt es noch eine Integrationspauschale obendrauf. Würde man auf die Idee kommen, dass Integration gar nicht notwendig wäre, weil die Menschen sehr bald zurückgehen würden. So, aber Sie merken daran, dass erstmal die Sachentscheidungen klar sein müssen, um die Finanzentscheidungen verlässlich und auch dauerhaft unter Umständen auf mehrere Jahre angelegt treffen zu können. Und insofern, glaube ich, ist die investierte Zeit gut angelegt, um eben Klarheit und Verlässlichkeit auch für die Kommunen hinzukriegen und um es von Anfang an richtig zu machen.
Dann letzte Frage, Erik Beseke von RTL.
Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Sie haben sehr eindrücklich beschrieben, wie Sie heute die Rede des ukrainischen Präsidenten im Bundestag wahrgenommen haben. Darf ich fragen, wie Sie das wahrgenommen haben, was danach passiert ist, meinend also die Debatte über den Übergang zur Tagesordnung?
Es steht mir als Regierung nicht zu, Debatten zur Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages zu kommentieren.
Gut, dann bedanke ich mich für Ihr Interesse, schließe die Pressekonferenz und Sie haben schon gehört, am 7. April sollten Sie sich am frühen Abend nichts vornehmen, dann treffen wir uns hier in diesem Setting wieder und dann hoffentlich auch wieder mit Ministerpräsident Wüst in Präsenz. Soweit Grüße nach Jerusalem und gutes Heimkommen.
Vielen Dank für die guten Wünsche.